Ich sah einen jungen Königsalbatros auf einem grasbewachsenen Steilhang nahe der alten Maori-Siedlung Otaku auf der Südinsel Neuseelands. Der Jungvogel war aus seinem Versuch, in waagrecht heranjagenden Regenschleiern aufzufliegen, ins Gras zurückgestürzt und ordnete nun seine langen, schmalen Schwingen. Mit seiner Flügelspannweite von gewiss 3 Metern hatte er wohl bereits die Größe seiner Eltern erreicht, ja übertraf sie durch ihre Fürsorge vielleicht schon an Gewicht. Aber der Wind, der an seinem rauchbraunen Gefieder riss, schien immer noch eher sein Feind zu sein als sein Element. Dabei würde er bald imstande sein, monatelang, jahrelang, fernab aller Küsten dahin zu segeln, ohne sich jemals anderswo niederzulassen als auf den Wellen des Pazifischen Ozeans. Fliegend würde er jagen, Tintenfische, die in den Nachtstunden bis dicht unter die Meeresoberfläche emporstiegen, Quallen, schwärmende Fische. Fliegend würde er fressen und selbst schlafen würde er im Fliegen, schlafen, träumen im Segelflug. Und festes Land würde er im Verlauf seines 50 Jahre und länger dauernden Vogellebens nur noch in Brutzeiten aufsuchen. Aber noch warf ihn der Wind ins wehende Gras oder hob ihn wie prüfend hoch, hielt ihn einen kurzen Augenblick über den mit Gischtflocken beschneiten Grasbüscheln in der Schluft und ließ ihn abermals fallen. Noch konnte er nicht fliegen. Albatrosse, hatte der Vogelwart gesagt, aus dessen Geländewagen ich die Flugversuche des Jungvogels beobachtete, Albatrosse würden sich erst 9 Monate, nachdem sie aus ihrem Ei auf jenes Festland geschlüpft waren, das sie so schnell wie möglich wieder verlassen wollten, in die Luft erheben. Der Vogelwart war an diesem Tag von der Brutkolonie am Tairoa Head aufgebrochen, um Nistplätze zu kartografieren, und hatte mich, einen Strandwanderer, in einem Wolkenbruch aufgelesen und mir angeboten, mich bis zur Broad Bay mitzunehmen. Jetzt saß ich in seinem Wagen auf einem Parkplatz hoch über schwarzen Klippen im Trockenen, während er bei strömendem Regen einen Steilhang nach verlassenen Nestern absuchte. Im Autoradio war zwischen Werbespots für Fischerei und Bootszubehör eine Ballade von Bob Dylan zu hören, »My Heart's in the Highlands«. In den Wasserschleiern, die über die Windschutzscheibe rannen, schien auch der Albatros mit seinen ausgebreiteten, von Windstößen einmal hochgebogenen, dann wieder übereinander geworfenen Schwingen zu zerfließen. Und wenn er sich über die Grasbüschel erhob und der Wind ihn wieder zu Boden warf, war es, als stiege ein verwirrtes oder betrunkenes, seine Erscheinungsformen ständig wechselndes Federwesen nur für einen Augenblick aus seinem Versteck, um sich gleich wieder in die Deckung zurückfallen zu lassen und dort neuerlich zu verwandeln. Well, my heart's in the highlands, gentle and fair, honeysuckle blooming in the wildwood air, feel like a prisoner in a world of mystery. I wish someone would come and push back the clock for me. Die Albatrosse, hatte der Vogelwart gesagt, seien sozusagen ungerufen in sein Leben gesegelt und hätten ihn aus der Welt eines Linienbusfahrers in jenes Vogelreich mitgenommen, das er wohl nicht mehr verlassen werde. Seit seine Frau vor 19 Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen war und er in ihrem gemeinsamen Haus in Dunedin nicht mehr weiterleben und auch keine Linienbusse mehr fahren wollte, in denen er tagtäglich stundenlang an drohende Unfälle und ihre Opfer denken musste. Hatte er sein Leben an das der Albatrosse gebunden? Die kleinere seiner beiden Töchter war nach dem Unfall für ein ganzes Jahr nicht mehr gewachsen. Ja, hatte als dreijähriges Kind für ein ganzes trauriges Jahr einfach aufgehört zu wachsen. Und ihr Protest, er hatte diesen rätselhaften Stillstand entgegen ärztlicher Meinung immer als eine Art Protest gegen das Verschwinden der Mutter empfunden, legte sich erst, als er begann, mit seinen Töchtern in den Monaten der Brutzeit bei jeder Gelegenheit von Dunedin zur Albatros-Kolonie am Tyrrhoa Head hinauszufahren, um dort mit ihnen diese wunderbaren Tiere stundenlang zu beobachten.